Stückchen Kirche, ein Podcast aus der Medienwerkstatt des katholischen Bildungswerks Wuppertal-Solingen-Remscheid.
Herzlich willkommen zur Folge 17 schon von Ein Stückchen Kirche. Ich bin Lisa Jülich und ich habe heute einen ganz besonderen Gast, nämlich Stefan Quielitz, aktuell Leiter des katholischen Bildungswerks in Wuppertal. Und ich habe mich mit ihm an einem ganz besonderen Ort getroffen. Wir sind mal raus aus dem Studio gegangen. Ich hatte eigentlich auf schönes Wetter gehofft, leider regnet es jetzt doch ein bisschen. Deswegen haben wir uns ins Museumscafé Ludwig hier direkt am Kölner Dom gesetzt und haben uns unter einen Schirm gepackt. Kaffee ist schon bestellt, Apfelschorle ist schon bestellt. Hallo, Herr Quielitz.
Ja, hallo, freue mich.
Sie haben sich für eine Apfelschorle entschieden. Ich habe den Kaffee genommen. Hatten Sie schon Kaffee heute?
Ja, ich hatte schon einen großen Topf Milchkaffee heute getrunken, weil ich schon ein bisschen unterwegs war. Und deswegen passt es mir hier so am späten Vormittag. Aber jetzt brauche ich erstmal ein bisschen Flüssigkeit.
Herr Quielitz, wir fangen einfach mal an. Wir machen ja eigentlich immer so zum Warmwerden unser kleines Quiz, wo ich Ihnen einfach ein paar Fragen stelle. Das ist so ein kleiner Fragenhagel und Sie versuchen einfach ganz spontan drauf zu antworten. Wir treffen uns ja heute auch aus dem Grund, da Sie tatsächlich jetzt bald schon in Rente gehen. Das ist auch eins unserer Themen, wo wir heute drüber sprechen. Deswegen meine allererste Frage, worauf freuen Sie sich in der Rente am meisten?
Dass es so keine Arbeitsmontage mehr gibt, sondern dass der Montag auch ein Samstag ist.
Der Montag auch ein Samstag, das ist sehr schön. Sie kommen aus Köln. Wenn Sie einen anderen Wohnort wählen könnten, egal wo, auch im Ausland, was wäre das?
Ganz spontan Lüneburg.
Lüneburg, warum?
Das ist so ein schönes Städtchen. Das lebt da ein bisschen von der Nähe von Hamburg, also ist ein bisschen wohlhabend auch, glaube ich. So viele schöne kleine Läden, so viel zu entdecken und eine ganz entspannte Atmosphäre. Haben wir zufällig entdeckt vor 2 Jahren wegen Corona.
Aktuell arbeiten Sie ja noch. Wie sieht Ihr Feierabend aus?
Der tägliche Feierabend?
Der tägliche Feierabend.
Indem ich pendele von Wuppertal nach Köln, weil ich in Köln wohne, in Wuppertal arbeite. Das ist der Feierabend schon an sich. Dieses Pendeln braucht im Moment sehr viel Zeit.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe diese Pendelei ja auch hinter mir oder mache sie auch die ganze Zeit mit. Warum sagen Sie trotzdem Bahn und nicht Auto?
Weil ich da auch mal wirklich dösen kann und die Augen zumachen kann. Ich gucke auch gerne, diese Landschaft ist wunderschön, wenn man mit der Bahn durchs Bergische fährt, diese weiten Felder und Wiesen oftmals, wenn man durch Leichlingen durchfährt, dann fährt man irgendwo so, wo ich denke, das ist so die Kante des Bergischen, da guckt man weit nach Düsseldorf hin. Also toll, und Zeitung lesen und so kann ich mit dem Auto alles nicht.
Können Sie da den Pendlerstress auch ausblenden oder sind Sie so jemand, der sich dann abends darüber aufregt?
Pendler sind per se sehr gelassen und entspannt und die spüren so ein bisschen, wenn was nicht stimmt. Das kann auch mal nervig werden, wenn wir dann über schon eine halbe Stunde reden, wo es dann länger dauert. Aber die Fahrt an sich, die merkt man eigentlich gar nicht so.
Das klingt sehr entspannt. Das kann ich mich leider nicht dazu rechnen. Mich nervt das tatsächlich sehr. Aber das ist ja eine sehr schöne Einstellung. Herr Quielitz, jetzt fangen wir doch vielleicht mal ganz, ganz vorn an. Wir wollen Sie ein bisschen vorstellen. Sie haben mir verraten, dass Sie tatsächlich Ihre Karriere, die Sie ja jetzt so quasi schon fast beenden, ganz, ganz früh angefangen haben, nämlich schon in der Schule. Da haben Sie eine eigene Theatergruppe gegründet. Vielleicht nehmen Sie uns mit. Wie kam es dazu?
Ja, da war ich so gerade aus der Schule entlassen sozusagen nach dem Abitur und ich bin nach Köln, ich bin in Hagen groß geworden. Eine kleine Stadt, eine mittelgroße Stadt, aber die sich seit Jahrzehnten schon ein eigenes Theater leistet. Und in diesem Theater bin ich auch groß geworden mit Schülerabos, alles gesehen, was dort gezeigt wurde. Und dann bin ich nach Köln gegangen, habe hier auch Theaterwissenschaften studiert, mit anderen zusammen. Und habe dann sozusagen dieses tolle Theater, was hier gemacht wurde, Jürgen Flimm und so weiter, habe ich dann Idee nach Hagen transportiert und habe dann dort an meiner Schule ein Schultheater gemacht mit klassischen Stücken, aber die ziemlich peppig, modern, und wir haben die ganze Aula auf den Kopf gestellt da. Und das ist auch gut angekommen, hat total viel Spaß gemacht. Schüler in der Mittelstufe so ja, zu treffen und die dann über drei, vier Jahre zu begleiten, die dann so zu so einer Truppe heranwachsen. So ein bisschen wie bei Molière, so eine Theatertruppe, die irgendwie alles spielt.
Sehr schön. Wenn man Sie darüber sprechen hört, dann sieht man richtig Ihre Augen strahlen. Da ist ganz viel Leidenschaft mit drin. Was würden Sie sagen, was macht Theater so für Sie aus? Warum ist das so ein besonderer Bereich?
Also Theater transportiert ja ganz viel Gesellschaft, Geschichte und ich weiß nicht was. Aber das Entscheidende ist in dem Moment ja, wenn man selber spielt. Also da Theater zu spielen, mal in so eine Rolle zu schlüpfen, ist ein Kölner würde sagen, ja, machen wir Karneval immer oder so, aber man muss es ja dann auch sehr deutlich tun. Also man lernt so ein bisschen Präzision, Kommunikation, man muss irgendwie den in der hintersten Reihe erreichen auch. Also reduzieren und gleichzeitig so ganz deutlich sein, das ist total spannend. Körperhaltung gehört dazu. Alles, was eigentlich so ein bisschen persönliche Entwicklung ausmacht oder wichtig ist für persönliche Entwicklung, das kann man beim Theaterspielen lernen.
Sie haben ja gerade schon selber gesagt, Sie haben ja dann auch Theater, Film und Fernsehwissenschaften studiert, aber auch Pädagogik und Germanistik. Ich habe mich im ersten Moment gefragt, wie kriegt man das denn eigentlich alles unter einen Hut?
Ja, man muss natürlich ein bisschen auswählen, das ist ja ganz bunt. Und im Grunde gehört dann noch dazu eigentlich ganz viele andere Fächer. Und eigentlich kann man sagen, da gehört Kunstgeschichte ein bisschen dazu, da gehört auch meinetwegen Sozialwissenschaften dazu, weil im Theater steckt ja alles drin. Wenn man Germanistik als Schwerpunkt hat, kann man auch sagen, Literatur steckt irgendwie alles drin. Und dann macht es auch Spaß, so nebenbei in anderen Bereichen zu wildern, zu gucken, sich mal in andere Vorlesungen zu setzen. Oder anders ausgedrückt, es ist immer eine Auswahl. Also es ist so umfassend, dass man nicht alles studiert, man nicht auf den Punkt kommt, sondern das hat eine schöne Breite.
Während Ihres Studiums, haben Sie verraten, haben Sie ja auch schon ganz viel nebenbei beruflich gearbeitet, sowohl in Richtung Theater als auch in Richtung Journalismus. Was haben Sie in Richtung Journalismus da schon gemacht?
Da bin ich zunächst mal zu meiner alten Tageszeitung in Hagen gegangen, der Westfalenpost, habe gesagt, hallo, ich würde gerne hier jobben und ich studiere das und das in Köln. Und fortan war ich ein lokaler Kulturjournalist und bin dann zu Theateraufführungen gegangen, in die Hagener Stadthalle, wo Udo Jürgens aufgetreten ist und solche Sachen. Und das hat Spaß gemacht, so seine eigenen, ja, so ein bisschen die ersten Schritte da zu lernen, ein bisschen Geld auch zu verdienen. Aber das ging für die Fahrtkosten schon wieder drauf dann.
Sehr schön, ja, ich kenne das. Ich habe auch ungefähr so angefangen, eine sehr schöne Geschichte. Jetzt ist es ja so, Sie hatten dann quasi beide Schwerpunkte. Sie hatten irgendwo Theater, Sie hatten irgendwo Journalismus und dann musste man sich ja wahrscheinlich entscheiden, in welche Richtung gehe ich jetzt.
Ja, und das war eigentlich dann sehr pragmatisch. Also damals, als es darum ging, jetzt Stefan, du musst jetzt einen festen Beruf ergreifen, hatte das den Hintergrund, dass wir schon einen Sohn zu Hause hatten. Meine Frau ging arbeiten und wir wollten dann auch wechseln. Und da bin ich auf die Suche gegangen. Ich hätte Dramaturg hätte ich gemacht, ich hätte Journalist gemacht und bin dann aber gelandet beim Katholischen Bildungswerk in Köln. Weil die suchten jemanden für die medienpädagogische Arbeit. Und dann hatte ich vorher schon auch in dem Bereich auch so ein bisschen Literaturveranstaltungen betreut und durchgeführt in dem Bereich katholische Erwachsenenbildung. Und das war dann für die, die mich angestellt haben, irgendwie ein interessanter Mix. Pädagogik, Medien, Kultur, Journalismus. Und dann haben die mich genommen.
Ich wollte gerade sagen, da schließt sich dann der Kreis. Sie konnten alles so ein bisschen mitnehmen. Sie haben dann ja auch einige Jahre da gearbeitet. Was waren so die Schwerpunkte Ihrer Arbeit?
Das waren zwei Dinge. Anlass war eigentlich für diese Stelle, dass es diese Lokalradios damals Anfang der 90er Jahre gab, unter anderem eben auch Radio Köln. Und dann hieß es so, da muss es einen geben, der die katholische Kirche da als Öffentlichkeitsarbeiter vertritt. Das war mein Job eins. Und zweitens, das Besondere an diesen, immer noch an den Lokalfunkstationen ist, Radio Wuppertal und wie sie alle heißen, die haben ein bestimmtes Volumen an Sendezeit, wo Bürger selber Programm machen dürfen. Nennt sich Bürgerfunk. Da kann jeder machen. Ne? Und dann haben das Bildungswerk hat dann gesagt, wir bieten eine Stelle an, wo man das auch ein bisschen erlernen kann, wo es Produktionshilfe gibt, wo CDs im Schrank stehen, dass man Musik einspielen kann, wo einfach Mikrofontechnik da ist, Tonbandmaschinen, Mischpult. Und da haben wir dann Ausbildungskurse angeboten. Wir haben Gruppen betreut, haben selber auch Programm gemacht. Das war der zweite Schwerpunkt.
Das heißt, Sie sind dann auch ein bisschen in die Radiowelt eingetreten. Hatten Sie da vorher schon Erfahrungen gesammelt im Radio oder war das dann was ganz Neues für Sie?
Nee, ich hatte schon mal ein bisschen für den WDR gejobbt, aber mehr so Richtung Sendung mit der Maus oder sowas. Radio war dann neu. Ich habe es aber als Kind immer schon gespielt. Also das war so, dass ich als Kind schon leidenschaftlich immer Sportstudio gespielt habe, hatte mein eigenes Programm gemacht, habe natürlich am Radio, damals hörte man ja immer noch Radio, mit den ganzen großen Größen des WDRs groß geworden, ne? WDR Mittagsmagazin. Sportschau am Samstag, Bundesliga und so weiter. Und dann haben wir, im Grunde war es ja so, das Ganze ist ja immer auch ein Spiel. Also man schlüpft in so eine Rolle, auch beim Radio machen und das macht dann eben sehr viel Spaß. Ne? Genau. Und mein erster großer Auftritt war dann für Radio Köln direkt. Die hatten gerade ihren Start hingelegt und dann bekam ich von dem Chefredakteur Uwe Spörl ein Satellitentelefon in die Hand gedrückt, einen großen Apparat, setzte mich dann auf den Brunnen hier am Kölner Dom auf den Roccaliplatz und vor mir die Fronleichnamsprozession und der Fronleichnamsprozession Gottesdienst damals. Und davon habe ich dann live berichtet.
Wie war das so? Also ich frage mich auch gerade, dieser kirchliche Hintergrund, Sie haben ja gerade selber gesagt, ne, das war ja so ein bisschen das Ziel, auch die Kirche mit ins Lokalradio zu bringen. War das von Anfang an ein Berührungspunkt oder mussten Sie sich da auch ein bisschen reinfinden in kirchliche Berichterstattung?
Ja, ein bisschen reinfinden schon. Und das Spannende ist ja so ein bisschen, weil es damals schon, so wie es heute sowieso sehr krass ist, Kirche hatte ja immer schon was zu bieten, was nicht alle verstanden. Was ist eigentlich Fronleichnam? Was machen die da eigentlich? Und das war so ein bisschen so ein Job, ein bisschen zu erklären. Und als Kölsch-Katholik oder als jemand, der so in Kirche groß geworden ist, hat man ja genügend Kenntnisse. Aber spannend ist das dann immer zu übersetzen. Ne?
Nachdem die Kirche ja quasi dann ihren Weg in die lokalen Sendefenster der Lokalradios gefunden hat, gab es dann ja einen nächsten großen Schritt, nämlich die Entstehung des Domradios. Und da haben Sie auch eine ziemlich große Rolle gespielt. Sie waren nämlich von Anfang an mit dabei.
Genau, ich war ja Hauptangestellter und dann wurden wir Hauptamtlichen, die damals Radio machten in den verschiedenen Städten des Bistums, ob in Bonn oder Neuss und so, wir wurden dann zusammengezogen in Köln in dem Domforum direkt am Platze. Da hatte ich sowieso schon mein Studio der Medienwerkstatt und wir machten davon der Jahrtausendwende an dann plötzlich ein eigenes Radio. Das Bistum Köln hat sich das geleistet. Damals auch der Kardinal Meißner fand das total toll, ist zur Einweihung gekommen und löste gleich den Feueralarm aus, weil er so mit so viel Weihrauch da so viel schwenkte, ne? Kam gleich, rief die Feuerwehr an, ob sie kommen müssten. Genau, das war der Start und wir hatten 2 Jahre vorher schon so ein, wie sagt man, so ein Ereignisradio gemacht, nämlich zum Weltjugendtag. Nee, Weltjugendtag war das gar nicht, das war irgendwie Domjubiläum. Nein, das war ein Domjubiläum. Ja, genau, so. Okay. Weltjugendtag war dann auch was Besonderes, da gab es Domradio aber schon. Und da haben wir 14 Tage lang so Eventradio gemacht auf einer Kölner Frequenz, UKW-Frequenz. Und das hat so viel Spaß gemacht. Und da haben unsere Oberen gesagt, da machen wir jetzt ein richtiges Radio draus. Genau.
Domradio ist an den Start gegangen am 11. Juni 2000, wenn ich richtig informiert bin. Sie waren von Anfang an mit dabei. Vielleicht können Sie es noch ein bisschen mitnehmen in die Entstehungsgeschichte. Was war so die Grundidee von, wir machen jetzt ein Domradio?
Wir hatten einen Wahnsinnsanspruch. Wir haben gedacht, wir machen jetzt einen Deutschlandfunk und das als Privatradio, ohne Werbung. Wir waren jetzt auch nicht so Konkurrenz, weil Radio Köln sagte, ja, die nehmen uns nicht die Werbung weg. Und der WDR sagte, die können uns ja nun gar nichts und so. Und irgendwo dazwischen haben wir agiert mit ganz viel auch Wortanteilen, haben dann aber schnell gelernt, das kann man nicht 24 Stunden durchhalten. Abends gab es dann Wiederholungen nachts. Wir haben gnadenlos Vorträge mitgeschnitten und nachts um 1 Uhr gesendet, weil die Bildungswerke ja immer ihre Vorträge so haben. Wir haben aber viel Musik gemacht und suchten da dann so ein bisschen so eine Lücke, ne, in der das, was heute vielleicht andere tatsächlich auch machen, so ein bisschen so eine leichte, aber nette Musik mit Oldies, mit auch neuerem Programm, auch ein bisschen deutsche Schlagermusik durchaus da reingemixt. Aber da gingen die Meinungen sehr auseinander und dann hatten wir 2 Musikredakteure, die haben dann entschieden, was gespielt wird. Das war auch richtig so, ne?
Was wurde dann am Ende gespielt? Ist es direkt, also ich meine, jetzt aktuell würde man ja sagen, es ist so ein Mix aus den Charts, aber auch schon so Oldies. War das von Anfang an so oder gab es da auch dann schon mal so einen Kirchensong zwischendurch?
Ja, wir haben natürlich mal geguckt, dass man so in der Popmusik irgendwas Frommes auch hat. Irgend so ein Halleluja-Song von Leonard Cohen oder so. Natürlich, das kam vor. Könnte man ja auch thematisieren. Aber ich war dann auch nicht so der Fachmann. Ich hätte jetzt zum Beispiel gesagt, ganz Deutschland damals liebt Helene Fischer und warum spielen wir das nicht? Und da habe ich so einen Rüffel bekommen und von da an war ich dann eher still.
Sie waren ja still, aber Sie sind dann ja auch stellvertretender Chefredakteur irgendwann geworden von diesem Domradio.
Ja, das war ich eigentlich auch vom Anfang an. Ich war mitverantwortlich für das Programmschema. Was für Sendungen machen wir eigentlich? Machen wir vormittags eine Schwerpunktsendung zum Thema Eine Welt, zum Thema Reisen und weiter. Wir haben eine Sendung gehabt, eine Talksendung, wo wir Menschen vorgestellt haben. Und überall hatten wir dann so Redakteure, die das vorbereiteten, zum Teil freie Redakteure. Wir haben so ein bisschen eine Art Morgen-Mittagsmagazin gemacht. Wir haben die Sendung ganz schlicht genannt, der Morgen, der Tag und so weiter. Das haben uns nachher die großen Sender alle nachgemacht. Ne? Also dieses Verschlanken, Vereinfachen auch von Titeln. Wir haben Rubriken eingeführt, die so ein bisschen auch natürlich dann einen kirchlichen Absender hatten. Wir haben ganz frech eine Morgen- und Abendandacht eingebaut, haben das Laudes und Komplett genannt, was eigentlich eine sehr festgelegte Liturgie ist, auch vor allem in Klöstern. Hab das aber ganz frei gestaltet. Ne? Das hat man uns auch dann man hat uns gelassen und gemacht. Und das hatte dann auch ein eigenes Publikum. Also da waren wirklich dann viele, die so katholisch aufgewachsen sind, aber im weitesten Umkreis so Leute, die in den Dom gehen, aber vielleicht auch nur einmal im Jahr oder so zu Weihnachten in den Gottesdienst gehen. Das war so unsere Hauptzielgruppe, die ein bisschen Verständnis haben für Kirche, ein bisschen daherkommen, sich angesprochen fühlen, aber nicht so zu dem ganz engen Kern gehören. Also ein bisschen, vielleicht kann man auch sagen, ein bisschen missionarischen Auftrag, aber das in sehr einer leichten Form.
Genau, Stichwort auch Spiritualität und Glaube, wie man das so in ein Radio reinbringt, um eine relativ große Zielgruppe zu treffen, aber auch das Kirchliche mit reinzubringen, stelle ich mir herausfordernd vor.
Ja, wir haben im Grunde immer versucht, so auf eine gewisse Art Denkanstöße zu liefern. Ein bisschen auch mal ein bisschen mal Pause einzubauen, so ein bisschen mal Stille einzubauen. Ne? Gerade in diesen Laudes und Komplett morgens um 6 und so abends um 22 Uhr. Wir haben zur vollen Stunde gesagt, wir machen keine Nachrichten zur vollen Stunde, sondern da bauen wir irgendwie so ein Texthappen ein, ja. Da gab es ja viele Bücher vom Herder Verlag, so lauter so kleine Lebensweisheiten. Die haben uns auch die Rechte eingeräumt, dass wir das machen durften und so weiter. Ne? Und die haben wir dann eingesprochen ohne Ende, mit viel Wiederholung natürlich auch, weil Kapazitäten dann da auch für da sein mussten. Und das wurde auch angenommen, aber letztlich ist dann doch vor einiger Zeit die Entscheidung gefallen, wir machen zur vollen Stunde auch Nachrichten und das Wort verschieben wir so ein bisschen, weil die Hörgewohnheiten einfach andere sind. Ne? Leute, die Radio hören, wollen zur vollen Stunde Nachrichten haben.
Stichwort Nachrichten. Die Nachrichten kamen ja, glaube ich, ein bisschen später auch erst, also nicht direkt vom Anfang an, sondern die kamen dann dazu. Und man muss ja auch sagen, das Domradio ist in offizieller Trägerschaft des Erzbistums. Da ist natürlich immer die Frage, wie macht man neutrale Berichterstattung über kirchliche Themen? Wie funktionieren Nachrichten im Domradio?
Ja, zum einen, dass man sie ganz von außen einkauft. Wir haben also Nachrichten tatsächlich komplett eingekauft von einem Anbieter in Bayern, der lokale Sender bediente. Das waren unsere Weltnachrichten. Da kam natürlich dann alles vor, Boulevard und Sport und so weiter, aber okay. Wir haben dann später die Nachrichten selber auch gesprochen. Wir haben da dann kirchliche Nachrichten eingebaut, die von den Agenturen kamen. Es gibt ja eine katholische Nachrichtenagentur, die sehr objektiv und offen auch berichtet. Und wir haben gesagt, was in der katholischen Nachrichtenagentur kommt, das können wir auch ohne weiteres senden. Bei den ganz heiklen Themen, die Sie wahrscheinlich jetzt so im Hinterkopf haben, da haben wir dann so ein bisschen uns dran gehalten, haben gesagt, ja okay, bei bestimmten schwierigen Themen überlassen wir anderen den Kommentar und wir geben aber trotzdem die Nachricht. Wir sind nicht ein Sender, der jetzt was verschweigt oder so, ne?
Sie waren ja beim Domradio von 2000 bis 2016, also ganze 16 Jahre. Haben Sie in diesen 16 Jahren so eine Entwicklung wahrgenommen? Also hat sich was verändert in Sachen kirchlicher Berichterstattung, aber auch generell im Programm des Domradios?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Es ist professioneller geworden. Wir haben natürlich dran gefeilt, wir haben es runder gemacht. Wir mussten von dem Anspruch natürlich ein bisschen runter, der Deutschlandfunk zu sein. Wir sind vielleicht ein bisschen mehr Mainstream geworden, die Wortanteile sind kürzer geworden, einfach um so ein bisschen den Hörgewohnheiten der Leute entgegenzukommen, die wir erreichen wollen. Ne? Also Deutschlandfunk sind wir einfach nicht, ne? Oder WDR 5, nein, können wir nicht, wollen wir auch nicht, aber da ist ja auch die Zielgruppe eine sehr kleine. Ne? Je anspruchsvoller Radio ist, desto kleiner ist die Zielgruppe und wir wollten eben sehr in die Breite gehen, da wurde dran gefeilt. Und wir haben aber auch immer uns professionelle Hilfe geholt. Leute, die moderieren, kamen von außen, Nachrichtensprecher von außen. Es ist, glaube ich, besser geworden. Vielleicht fehlte so am Ende so ein bisschen so die ganz eigene Charakteristik dadurch. Ne? Aber es ist nach wie vor heute noch so, dass Leute Domradio bewusst einschalten, im Auto, zu Hause und immer mal so mitnehmen, ach, was gibt's denn Neues in der Kirche? Und das ist eigentlich, haben wir schon Ziel erreicht. Ne?
In den 16 Jahren, was würden Sie sagen, was war so das Schönste an diesem Job, den Sie da gemacht haben für Sie selber persönlich?
Zum einen, dass wir wirklich einen sehr großen kreativen Freiraum hatten, an Themen, an bunten Ideen. Ja. Wir haben einen Landfunk gemacht, war mein Kind. Es gab früher mal im Radio Landfunk, da gab es eine Viertelstunde Berichte für die Landwirtschaft. Das hieß wirklich so, ne? Mit ausführlichem Bericht Wetter für die Landwirtschaft. Und dann habe ich gedacht, das war so ein schöner Titel, Landfunk. Und das ist aber dann eher so Richtung Gartentipps, ne? Und da kann man aber auch wieder schon sehr viel Symbolik rein, Bauernregeln, auch so kirchkatholische Symbolik reintun. Ne? Warum heißt die Pflanze jetzt irgendwie Marienkelch? Ich weiß nicht was und so weiter. Und schon sind wir wieder eigentlich nah an unserem Auftrag dran. Ne?
Das wollte ich nämlich gerade sagen, wenn man Ihren Namen googelt, findet man als allererstes nämlich diese Gartenbeiträge noch. Das heißt, Sie haben ja nicht nur das Programm von außen mitgestaltet oder mit vorgegeben, sondern Sie haben auch aktiv ja selber Sachen beim Radio gemacht.
Ja, ich war auch Leiter der Hauptabteilung Wetter und morgens, mein erster Job war morgens zu Hause, da mit so einem Codec-Gerät, also in guter Qualität, habe ich so um 6:50 mit den Kollegen über das Wetter geplaudert, die dann in der Frühmoderation waren. Anschließend kurz gefrühstückt und dann bin ich in die Redaktion gefahren.
Sehr schön. Und Sie haben bei diesem Gartenthema, das haben Sie ja gerade schon ein bisschen ausgeführt, das fand ich sehr schön, immer noch so diesen spirituellen Punkt mit reingebracht und gefunden. Das fand ich sehr interessant.
Ja, weil das auch Spaß macht. Und das ist auch, also die Natur ist ja, jetzt kann man ganz weit ausholen und sagen, also die Natur, die einen umgibt, die hat auch immer was Existenzielles. Der Mensch lebt davon, der hat ja über die Jahrtausende, Jahrhunderte da auch Bedeutung reingelegt. Und das so ein bisschen wieder herauszuholen, mal so zu erforschen, was meint das eigentlich, warum heißen Pflanzen so, warum kombiniert man die so, was sagt uns so eine Pflanze? Da gibt es so viel Volkskunde, die auch immer christlich-abendländisch irgendwie ist, ja total spannend. Ne? Und gleichzeitig auch ganz mein jugendlicher, kindlicher Forscherdrang, warum gibt es Blumen oder Pflanzen, wo das Wasser so abperlt? So Lotusblüteneffekte. Gibt es mehrere, habe ich jetzt erst gelernt, als auch der Kohl, der Spitzkohl, der perlt auch das Wasser so ab. Warum ist das so?
Ja, warum ist das so?
Ja, weil die Pflanze, das ist so ein Effekt, dass die Pflanze sich damit sauber hält. Auch, weiß ich nicht, Pilze fernhält oder sowas. Einen großen Nutzen hat das nicht, aber es sieht wunderschön aus. Frauenmantel zum Beispiel, das ist so schön, wenn da morgens diese Perlen drauf sind. Und der Regen ist stundenlang schon vorbei.
Sehr schön. Ein weiteres Highlight neben Ihren Gartenbeiträgen und Sendungen, haben Sie mir im Vorgespräch verraten, war für Sie auf jeden Fall die Berichterstattung zum Weltjugendtag. Vielleicht können Sie uns da auch noch mal ein bisschen mitnehmen. Was ist so das Besondere, wenn man Radio vom Weltjugendtag ausmacht?
Ja, also Landfunk und so, das war Hobby, ne, nebenbei. Und Weltjugendtag war natürlich das Ereignis für uns. Da waren wir so auch mit im Mittelpunkt der Berichterstattung. Wir haben wirklich 24-Stunden-Programm gemacht. Das hat allen so einen Spaß gemacht mit Studiogästen. Wir waren ja direkt am Dom mit Blick auf das, was da unten passierte. Wir hatten auch in gewisser Weise Senderechte. Wir haben auch ein bisschen als O-Ton-Agentur, also als Agentur gearbeitet, wo andere sich wieder was übernommen haben, freie Radios und so weiter. Und das war schon toll, sozusagen unten den Papst zu sehen und oben zu arbeiten. Ne?
Ja, Stichwort Weltjugendtag, Sie haben es gerade so schön beschrieben. Ich kann mir vorstellen, 16 Jahre bei so einem Sender zu arbeiten, da lernt man wahrscheinlich viele Menschen kennen und auch so eine richtige Gemeinschaft, oder? Also vor allen Dingen so beim Weltjugendtag.
Ja, und es ist ganz spannend, beim Weltjugendtag natürlich kam ja Hinz und Kunz, also kamen ja so viele auch junge Menschen, das war allein schon ein Erlebnis, ne? Die Brasilianer und die Südafrikaner, wer da alles bei war. Und gleichzeitig ist es interessant, so über die Jahre zu erleben, wer eigentlich so ein bisschen spirituell, kirchlich auch verwurzelt ist. Und dann kommt dann plötzlich so ein NRW-Ministerpräsident und spendiert uns mal ein Fässchen Kölsch, weil er zu Gast war oder so, ne? Wo man merkt, ach, der Rüttgers hat was auch irgendwie mit Kirche ein bisschen zu tun, ist da groß geworden. Und solche gibt es viele. Ne? Auch in dem Bereich von Kultur, von Literatur sind viele Leute, die eine gewisse Verbundenheit haben und die beim Domradio sich aber gut aufgehoben fühlten, weil wir doch sehr offen zugänglich waren für vieles. Ne?
2016 haben Sie sich aber dann trotzdem dazu entschieden, das Domradio quasi zu verlassen und sind zu uns nach Wuppertal gekommen ins katholische Bildungswerk. Wie kam es dazu?
Weil ich ganz offen gesagt im Domradio nicht alt werden wollte. Das, wie gesagt, das können die Jüngeren ja jetzt weitermachen und ich wollte noch mal was anderes machen, vielleicht auch mal ausprobieren, noch mal ganz deutlich Leitung zu übernehmen. Ich war ja immer stellvertretender Chefredakteur. Das ist eine ganz spannende Rolle. Also der Buhmann ist der Chefredakteur und der stellvertretende Chefredakteur, der kann immer lieb und nett sein mit allen und ja, eine tolle Rolle. Und in Wuppertal war es dann anders. Da war es dann eine große Herausforderung, Ich gehörte ja immer zum Bildungswerk, insofern kannte ich auch viele Kollegen. Ich war jetzt nicht in eine völlig andere Firma gewechselt. Aber es gibt im Wuppertal ja nicht nur das Bildungswerk, sondern auch die Familienbildungsstätte. Das sind also zwei Bildungseinrichtungen der Kirche, die dann mit meinem Antritt zum ersten Mal jetzt eine gemeinsame Leitung bekamen. Sonst waren das zwei verschiedene Einrichtungen in Elberfeld und in Barmen, also richtig weit voneinander entfernt, in Laurentius angesiedelt und die anderen in Antonius. Und jetzt plötzlich hatten diese beiden Einrichtungen eine Leitung. Und das war irgendwie ein Anspruch von unserer Chefetage. Schau mal, wie das geht. Und das war schon ein Prozess. Da war es vielleicht hilfreich, dass ich ein, ja, sagen wir mal, lieber netter Mensch bin, der manchmal auch ein bisschen zu viel vielleicht nachdenkt über Entscheidungen, aber erstmal zugehört hat und guckt, was ist da eigentlich, ne? Was passiert da eigentlich? Und die beiden Einrichtungen waren auch, das kann man ja offen sagen, auch so ein bisschen über Kreuz, weil die Leitungen sich da auch mal verhakelt hatten. Wer ist eigentlich für was zuständig? Ne? Weil die machen eigentlich, es sind nicht so ganz zwei getrennte Einrichtungen, sondern alle machen auch ein Stück weit Familienbildung und so weiter. Kommen wir vielleicht noch drauf. Und jetzt höre ich auf nach 6 Jahren und das ist ganz schön, weil ich so auch das Gefühl habe, das läuft jetzt auch gut weiter, was jetzt nicht meine Errungenschaft ist, sondern weil sich das Ganze auch weiterentwickelt hat und eine liebe, nette und vor allem auch sehr talentierte Kollegin, die immer schon da gearbeitet hat die letzten Jahre und in Elberfeld wohnt, übernimmt jetzt die Leitung und dann geht das auch relativ nahtlos weiter.
Also eine Leitung in Form von Ihrer Person für das katholische Bildungswerk und die katholische Familienbildungsstätte. Sie haben es ja gerade selber schon angesprochen, vielleicht können wir jetzt mal ganz kurz auseinanderpflücken. Was ist quasi der Unterschied? Was ist Ihre Aufgabe für das eine und für das andere?
Also, um es mal so ganz groß aufzuziehen, es geht bei dieser ganzen Sache Weiterbildung immer um den Anspruch oder die Möglichkeit des lebenslanges Lernen. Deswegen gibt es Volkshochschulen, deswegen gibt es unsere Einrichtung, das ist gesetzlich verankert und das christliche Menschenbild dahinter, das ist noch ein bisschen vertieft das noch, indem wir sagen, der Mensch hat einen Anspruch darauf, sich zu entfalten, so wie der liebe Gott ihn gedacht hat. Es gibt so im Glauben ja dieses Stichwort von der Gottähnlichkeit, Gottes Ebenbildlichkeit des Menschen. Aber um dahin zu kommen, braucht es auch die Möglichkeit, den Rahmen sich zu entfalten. So, und dafür gibt es dann uns. Und die Familienbildungsstätte hat den Auftrag, sich vor allem um Familien zu kümmern, um deren Belange. Das heißt, wir brauchen Familien Unterstützung. Da kann es manchmal nur darum gehen, dass wir vielleicht, dass jemand mal einen Kochkurs braucht, ja? Den kriegt er bei uns. Oder Schwangerschaftsgymnastik oder aber auch einfach mal Entspannung und Yoga und für die älteren Herrschaften Rückengymnastik und so weiter. All das bieten die Familienbildungsstätten bis dahin auch zur beruflichen Qualifizierung, wenn jemand Tageseltern, Tagespflege machen will, also Tagesmutter, wie das noch immer hieß. Da gibt es eine vorgeschriebene Ausbildung, die wir durchführen und so weiter. Das ist das, was die Familienbildung macht in dem festen Haus Familienbildungsstätte in Barmen. Und dann gibt es das Bildungswerk. Das ist so, wenn Sie da reinkommen, ist es eine Büroetage. Und da wird die Erwachsenenbildung unterstützt, die vor Ort in den Pfarrgemeinden durchgeführt werden will. Dann sagt eine Frauengemeinschaft, wir hätten hier gerne mal ein Einkehrwochenende für uns. Wir möchten gerne Referenten dazu holen, der uns mal was zum Thema Frau heute. Dann organisieren wir das mit und wir als öffentliche Weiterbildungseinrichtung bekommen auch Geld vom Land und von der Kirche und dieses Geld fließt dann damit ein. Also wenn Sie jetzt sagen, Sie und Ihre Jugendgruppe in Laurentius, wir wollen, also Jugendgruppe ist jetzt ein bisschen falsch, ist ab 16 aufwärts. Ich möchte mit meinen jungen Erwachsenen hier, wir wollen uns jetzt mal hier jemanden holen, der uns mal einen Vortrag hält. Oder wir möchten mal so einen Workshop machen. Dann können Sie zu uns kommen und sagen, A, kennen Sie einen guten Menschen, der das macht, ja? Und B, wie kriegen wir das finanziell gestemmt? Und dann sagt die Kollegin, die das macht, ja, wir organisieren das und dann kriegen sie hinterher eine Rechnung, wo der Referent dann, ja, ich sag mal, vielleicht die Hälfte noch kostet. Ne? Genau. Und das führt das Bildungswerk durch in der Regel. Die klassische Idee, eine Pfarrgemeinde will Bildung veranstalten, das bröckelt natürlich heute ab, weil die Pfarrgemeinden nicht mehr in der Form da sind, weil die sich umstrukturieren. Aber wir kooperieren auch mit Vereinen, Verbänden, mit Quartiersentwicklung, mit Museen, auch zum Teil mit Volkshochschulen. Das Bildungswerk ist zuständig für Solingen, Remscheid, Wuppertal, also für das ganze bergische Städtedreieck. Da gibt es zum Beispiel ganz anspruchsvolle Vorträge, es gibt Lesungen und in allem steckt aber immer wieder das Thema drin, was bietet mir das? Ja? Was hilft mir das auf meinem Weg so der persönlichen Entwicklung? Und was wir nicht meinen, ist jetzt, dass wir Sie, wenn Sie da kommen, für den Arbeitsmarkt fit machen wollen. Ja? Also jetzt hier da fit für die Arbeit, sondern fit fürs Leben. So, ne?
Fit fürs Leben, das klingt sehr schön. Was würden Sie denn sagen, weil man kann ja jetzt auch sagen, alle diese Angebote gibt es ja auch, keine Ahnung, von der VHS oder Ähnlichem. Warum ist es wichtig, dass auch die Kirche diesen Bildungsauftrag hat und diese Bildungswerkstätten und Familienbildungsstätten vorantreibt?
Ja, weil es von der Idee her natürlich erstmal so ein vielfältiges Angebot sein soll, ne, dass es auch freie Träger gibt, das macht durchaus erstmal per se Sinn. Dann war es natürlich von der Idee her so, dass wir in der kirchlichen Trägerschaft, das gibt es ja schon seit Jahrzehnten, die Familienbildungsstätte in Wuppertal ist jetzt 50 Jahre alt und vorher gab es Mütterschulen, so hieß das. Ne? Und da war die Idee, dass wir auch für unsere Leute, also für Kirchengemeinden, für die Leute, die sich in Kirche zu Hause fühlen, auch solche Sachen anbieten und vielleicht auch sagen, was ich gerade schon gesagt habe, wir wollen eben, das machen die Volkshochschulen aber auch, wir wollen die Leute fit machen fürs Leben. Und dahinter steckt eben so dieses, der Anspruch, dass Leute da ein Recht drauf haben. Auch Menschen in prekären Situationen. Und das ist eigentlich die Herausforderung heute, wo wir alle an einem Strang ziehen. Die sozialen Einrichtungen in der Stadt, das Jugendamt, die ganzen, wie es so heißt, Präventionsketten, die es gibt. Da ist Familienbildung, wie wir sie machen, auch ein Teil davon. Also wir ziehen eigentlich an einem Strang, um Menschen zu unterstützen, im Leben zurechtzukommen. Ne, so.
Jetzt hat in den letzten Jahren, würde ich behaupten, sich ja einiges verändert, auch vor allem durch die Corona-Pandemie. Problemstellungen sind, glaube ich, andere geworden und auch so der Weg, wie man Menschen erreicht, Sie haben ja gerade selber schon gesagt, Verein in dem Sinne gibt es teilweise nicht mehr. Was würden Sie sagen, was hat sich da getan? Wie erreicht man Menschen und was für Angebote muss man für Menschen schaffen?
Ja, zum einen sind wir ein Teil von kirchlichen Einrichtungen, also wir gehören ja zur Kirche. Und dann ist es nochmal spannend, die Frage, wie erreichen wir denn Menschen? Erreichen wir die anders als wir jetzt die Seelsorge zum Beispiel? Und welche Rolle spielen wir in Zukunft? Das ist eine ganz große Diskussion im Moment. Welche Rolle haben wir in der Zukunft, wie sie bei Kirche demnächst sein könnte? Und die Frage, wie wir die Menschen erreichen, lässt sich aber dann trotzdem nicht so einfach beantworten. Also braucht es ein Marketingkonzept, ja? Braucht es eine persönliche Ansprache? Also wie schaffen wir es, dass Menschen zu uns kommen mit dem Anspruch, hör mal, ich kann mich nicht auf die Straße stellen, aber sag mal, du siehst so aus, als brauchst du Hilfe, hier hast du ein Seminar. Aber es ist so, und da steckt auch ganz viel Problematik drin, also wir haben, es läuft vieles über Vertrauen. Also wir versuchen, gute Referenten zu haben, wir versuchen, die zu halten. Und in diesem Zeitraum, wo jemand 2-3 Jahre da ist, da baut sich ein Vertrauen auf, wo Menschen dann auch kommen, die nicht über das Programm kommen, die nicht über eine Marketing, die nicht über Facebook kommen, sondern einfach die sagen, boah, da ist eine total tolle Referentin, die bietet jeden Montag ein Eltern-Kind-Café an, komm doch mal mit oder so. Und so baut sich was langsam auf, um Menschen zu erreichen. Und das ist deswegen schwierig heutzutage, weil diese Referentinnen gibt es nicht mehr so am Markt. Ja. Wir können gar nicht das Honorar zahlen, um die über Jahre zu halten. Und die Situation solcher Leute hat sich auch geändert. Also viele machten das früher nebenberuflich, ja, neben Familie. Hat sich heute total gewandelt. Also die Kollegin sagt immer, ja, für 3 Monate habe ich jetzt jemanden, um zum Beispiel ukrainische Frauen mit Kindern zu betreuen, aber nicht für 3 Jahre. Und eigentlich braucht es aber irgendwie 3 Jahre, um so was aufzubauen. Ne? Und das ist unsere ganz eigene Herausforderung zurzeit oder in den nächsten Jahren. Ne?
Stichwort Kirchenaustritt. Es ist ja kein Geheimnis, dass die Kirche gerade in einer Krise steckt und gerade hier in Köln neue Rekordzahlen von Kirchenaustritten. Die Skepsis gegenüber der Kirche wird immer größer. Ist das was man auch auf Ihrer Ebene, also auf der Ebene der Bildungsstätten, spürt?
Ja, es ist beides. Also ich glaube, die Leute können ja differenzieren und sagen, nee, zu euch kommen wir, das ist kein Problem und ihr habt da eine tolle Lehrküche, wir kommen da. Neulich war das Finanzamt mal bei uns und hat dann so einen Betriebsausflug gemacht, also ein Teil des Finanzamtes, Wuppertal, haben bei uns gekocht. Also da gibt es nicht so die Berührungsproblematik, die man vielleicht heute meint. Andererseits, ein super guter Referent ist zu mir gekommen, hat gesagt, Herr Kpilitz, ich kann für Sie nicht mehr arbeiten. Ja. Ne? Und der hatte jetzt gar nicht, war jetzt nicht so eng mit Kirche verbunden, aber der war so getroffen von dem, was diese ganze Missbrauchsskandale, wie damit umgegangen wird. Und ja, der ging verloren. Und das ist nicht ein Einzelfall, auch wenn es jetzt nicht so viele sind. Ne? Mhm.
Versuchen Sie da zu vermitteln oder können Sie das einfach verstehen und dann auch so akzeptieren?
Das Erste, was ich gesagt habe, gesagt, ich kann Sie verstehen, ja, weil auch das geht ja uns auch nahe und man denkt so, warum ist das so, warum, ja, warum läuft das so, um es mal ganz kurz zu sagen, und warum verspielt Kirche da so viel Vertrauen, ja, an so einem ganz entscheidenden Punkt, nämlich sich um Menschen zu kümmern. Wir können das immer wieder jeden Tag beweisen, dass wir uns gut kümmern. Wir haben super tolle Konzepte, was Prävention angeht, was Kindeswohlgefährdung angeht. Das ist alles nicht das Thema. Ja. Alle sind geschult. Aber wenn man letztlich natürlich zu so einer Firma gehört, wo die per se erstmal kritisch gesehen wird, dann ist es schwierig. Andererseits, die Nähe zu dem Publikum vor Ort, zu den Kunden vor Ort in Barmen und in Elberfeld, in Wuppertal, die ist immer noch wichtiger oder spielt die größere Rolle. Ne? Wer uns kennt, der kommt auch.
Um jetzt nicht direkt ganz ins Negative abzudriften, kommen wir doch mal zu den positiven Seiten. Was würden Sie denn sagen? Sie sind ja jetzt immerhin auch schon 6 Jahre dieser Leiter. Was ist so das Schönste an der Aufgabe als Leiter einer katholischen Bildungsstätte, eines katholischen Bildungswerks?
Ja, was ich nicht geahnt habe, ist vor 6 Jahren, dass ich so für vieles zuständig bin, wo ich gar nicht die Kompetenzen vorher hatte. Es geht um das Thema Sicherheit zum Beispiel. Ja? Also was ist unglaublich, was wir investieren, auch an Finanzmitteln, an Zeit und Kompetenzen, damit das eine Veranstaltung laufen kann. Weil die Feuerwehr kommt und sagt, das muss das und das, dann kommt ein Sicherheitsbeauftragter, sagt das und das, dann kommt ein Brandschutzbeauftragter, der sagt wieder, das und das muss gemacht werden. Dann weiß ich nicht, es melden sich so viele Firmen übers Jahr, wo man immer kompetent sein muss und sagen, was will die eigentlich jetzt? Ach ja, die wollen nur übers Dach laufen und mal gucken, ob da alles in Ordnung ist. Ne? Aber das ist das eine, das ganze Technische. Dazu gehört natürlich auch die Entwicklung im Technischen. Brauchen wir jetzt einen großen Screen-Bildschirm in unseren Seminarräumen? Also statt einer Leinwand hat man demnächst ein Bildschirm hängen. Und wie kompetent sind eigentlich die Referenten wieder? Das ganze Thema Corona hat uns ja auch vorangebracht, so in dem digitalen Bereich, also Online-Veranstaltungen durchzuführen. Und in all diesen Dingen, mit allem, was die Kollegen alles machen, muss Leitung immer irgendwie so eine gewisse Kompetenz haben. Weil die kommen ja auch alle dann mit ihren Fragen oder Problemen und sagen, Herr Kpilitz, ich habe hier ein Problem, wie lösen wir das? Ja, und dann wollen die eine Antwort haben. Und Herr Kpilitz gibt dann auch möglichst eine Antwort, die dann hoffentlich hilfreich ist, aber irgendwie muss man es auch einordnen können. Das ist anstrengend, das zieht auch viel Energie und gleichzeitig ist das natürlich auch ein bisschen das Salz in der Suppe von Leitung, dass man in allen Bereichen irgendwie so dann zu Hause ist. Vielleicht schade ist, dass ich dann nicht die Zeit habe so für ganz eigene Veranstaltungen auch oder so. Da ist in den letzten Jahren die Zeit wenig geworden. Ne?
Aber es gab doch bestimmt auch Highlights in Ihrer Karriere beim katholischen Bildungswerk, oder?
Da gab es viele Highlights, wofür ich aber nicht alleine verantwortlich bin, sondern so viele tolle Veranstaltungen, was allein ein Schriftsteller mit einer Selbstverständlichkeit nach Wuppertal kommt, wo die Kollegin das organisiert. Ja. Was für Leute mitmachen, weil wir anfragen, weiß ich nicht, die Familienbildungsstätte wird 50 Jahre oder so. Also auch solche Events mal zu gestalten. Ne? Da könnte ich jetzt so viele Namen nennen und erfolgreiche Veranstaltungen, die will ich aber jetzt nicht einzeln auflisten.
Alles gut. Das heißt aber, Sie gehen jetzt im August wahrscheinlich mit einem lachenden und einem weinenden Auge, oder?
Ja, das stimmt. Also ich freue mich wirklich auf die Samstage, eine Woche voller Samstage. Das ist meine Vorstellung von Rentner-Dasein. Und ich werde natürlich die Montage auch vermissen. Diese, wo man nicht genau weiß, wenn ich jetzt zur Tür reinkomme, so was erwartet mich dann. Ne? Mich erwartet ganz viel demnächst sicherlich auch. Aber das Berufliche und wenn man sich so reinhängt, man nimmt ja vieles auch mit nach Hause im Kopf, ja, oder in die Nächte mit rein. Auch das ist ein Grund, in Rente zu gehen, wenn die Nächte zu sehr von Beruf bestimmt sind. Ja? Aber trotzdem fehlt es natürlich dann auch erstmal. Ja.
Haben Sie schon Pläne für wenn Sie dann in Rente gegangen sind, außer die Samstage genießen?
Ja, ich habe schon einen klassischen Nachfolgevertrag geschlossen. Ich bin ab August abholberechtigter Großvater in der Kita. Ganz wichtige Rolle demnächst. Und der kleine Mann, der macht auch viel Spaß, der Enkel. Und alles andere lasse ich mir auf mich zukommen. Ich bin total gerne in Bewegung. Ich bin gerne, das haben Sie vielleicht schon herausgehört, auch im Garten. Auch mit Leidenschaft, mit vielen Misserfolgen. Ich hatte den Spitzcoach schon erwähnt, ja. Da habe ich zum ersten Mal Spitzkohl, auf dem Marktplatz am Laurentiusplatz habe ich Spitzkohl erworben, kleine Setzlinge, habe die zu Hause gesetzt, die sind auch was geworden und dann einen Tag fehlte plötzlich zwei Spitzkohle und bis ich diese raus hatte, wer das war, ich verrate es jetzt schon, eine Maus, war auch schon der nächste Spitzkohl weg, also wirklich weg, ne? Und das erinnerte mich dann so an eine uralte Geschichte aus der Sendung mit der Maus, wo ein Hase oder ein Kaninchen so dem Bauer den Kohl klaut. Da waren 10 Kohlklöpfe und am Ende war keiner mehr da und der Bauer hat es nicht geschafft, das zu erwischen. Ne? So ist mir das auch gegangen. Also es gibt auch viele Misserfolge im Garten, ne? Ja, muss ich so sagen. Aber das ist dann wie im Alltag.
Ich wollte gerade sagen, es klingt trotzdem nach einem sehr schönen Plan. Sie haben mir eben im Vorgespräch auch schon verraten, dass Sie tatsächlich auch vorhaben, Ihre eigene Heimat, nämlich Köln, nochmal neu zu entdecken.
Ja, das ist total witzig, wie wenig man als Kölner in Köln unterwegs ist. Wir waren jetzt, ich war jetzt zufällig oder nicht zufällig, aber zweimal in Nippes. Da haben wir vor 40 Jahren selber gewohnt. Und durch Nippes zu streifen, durch dieses ganz, es gibt kein entspannteres Viertel als Nippes. Und dann steht man dann ganz unverhofft zum Beispiel am Erzberger Platz, so ein ganz normaler Platz in Nippes. Und da bin ich dann ganz starr stehen geblieben, weil zum Beispiel der Hans-Josef Orte als Schriftsteller, der auch mal bei uns im Domradio war, der uns total mochte, mit dem wir eine Musiksendung gemacht haben, der ist da groß geworden oder hat da gewohnt und schreibt in so vielen Büchern über seinen Erzberger Platz. Dann stand ich plötzlich auf diesem Platz, wo ich nie bewusst war, ne? Oder dann sind wir zur Flora spaziert. Dann sitzen wir da bei Danke Augusta und trinken da leckeres Bier und so. Also das macht so viel Spaß, Köln zu entdecken mit seinen vielen, vielen Seiten. Aber da liebe ich Wuppertal eigentlich auch sehr mit seinen vielen kleinen Winkeln und Ecken. Wenn man in Wuppertal um eine Ecke geht, ist sofort was anderes da. Und das ist nicht weit auf die Haar drauf zu dem kleinen botanischen Garten in Wuppertal da oben. Also gibt es auch 1000 Ecken. Und das Schöne an Wuppertal, das muss ich jetzt ehrlich sagen, erstens, man hört den Fluss, den Rhein hört man nicht, aber die Wupper hört man immer, da plätschert irgendwo immer schön. Und es geht viel bergauf. Und das ist für mich dann richtig Heimatgefühl, weil ich in Hagen groß geworden bin, wo auch viel Berg drumherum ist. Und das ist in Köln ein bisschen sehr schade, dass es hier so flach ist.
Das heißt, wir werden Sie auch vielleicht noch das ein oder andere Mal in Wuppertal sehen.
Ja, dann komme ich aber als Tourist und habe dann Zeit für so vieles, was ich vielleicht auch gar nicht gesehen habe. Ne? Mal die Oper gehen, da werde ich zweimal gewesen in der Zeit. Ne? Und das darf ich jetzt gleich verraten, was ich alles nicht gemacht habe. Das kann ich aber nachholen.
Das tun wir doch. Ich würde sagen, es ist ein schönes Schlusswort für unseren Podcast. Ich danke Ihnen wirklich vielmals für das wirklich interessante Gespräch.
Ja, gerne.
Ein Stückchen Kirche. Ein Podcast aus der Medienwerkstatt des katholischen Bildungswerks Wuppertal-Solingen-Remscheid. Eine neue Folge immer am letzten Sonntag im Monat.